schaffen wir es, Maschinen für diese Produkte herzustellen. Weil dann bleibt die Wertschöpfung in der Region und dann haben wir auch Möglichkeiten, Arbeitsplätze für die Zukunft da sicherzustellen. Aber eins muss uns auch klar sein, es kann nicht jeder Webdesigner sein, es kann nicht jeder in der Spedition arbeiten und es kann auch nicht jeder im digitalen Management von einer Firma zur anderen gehen.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Daniel Schöpf. Für mich eine sehr inspirierende Geschichte, weil es jemand geschafft hat, loszulassen von der Vergangenheit und etwas Neues zu schaffen und etwas Einzigartiges zu schaffen. Ich denke, es ist immer schwer, ein Unternehmen aufzubauen. Man ist immer mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Aber was Daniel und sein Team geschafft haben, ist für mich sehr imposant. Innerhalb weniger Jahre einen Industriebetrieb im Sondermaschinenbau aufzubauen, eine eigene Halle zu bauen, Grundstücke zu kaufen, zu konzipieren, Aufträge zu suchen, zur richtigen Zeit die richtigen Menschen einzustellen, Entscheidungen zu treffen und alles auf Effektivität, Effizienz, Digitalisierung und kollaboratives Arbeiten auszulegen, ist wahrhaft Wahnsinn. Und ich möchte jetzt gar nicht zu viel verraten. Zum Abschluss möchte ich nur noch sagen, Daniel hat meiner Meinung nach etwas im Blick, was unglaublich ist, und zwar sieht er zwei Nutzen. Er will einen Nutzen stiften, im Sinne auch der Qualität für den Kunden, für die Kundin, am Ende, die was das Produkt kaufen, aber auch zugleich ist das Unternehmen so aufgebaut, dass er definitiv seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin einen Mehrwert und einen Nutzen stiftet. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge mit Daniel Schöpf. Was ist zwischen deinem 20. und 35. Lebensjahr passiert?
Ja, mit 20 Jahren war ich Absolvent der HTL Lienbach im Maschinenbau und habe dann meine Karriere im Sondermaschinenbau bei der Firma Dreikon in Ips begonnen. Damals war die Firma Dreikon, haben wir 10 Mitarbeiter, ich glaube, ich war der 9. Mitarbeiter in dem Unternehmen, waren wir ein kleiner Werkzeugbau und der Inhaber, Geschäftsführer Herr Hannes hat damals dann vertriebsmäßig die ersten Anlagen quasi verkauft und ich als junger Techniker durfte eine dieser Anlagen entwickeln, konstruieren, Projektleiten. Damals war das so alles in einem und das war natürlich eine tolle Herausforderung als 20-Jähriger da mittendrin in einer Maschine quasi eine Maschine zu entwickeln. Ja, also eiskalt ins Wasser geschmissen worden, mit einem Roboter sogar noch. Und das war natürlich für mich, ich habe das nie als K.O.-Kriterium gesehen oder das kann man doch nicht schaffen, sondern eher als tollen Ansporn, als Aufgabenstellung, eine tolle Herausforderung, Sachen zu lösen, die jetzt nicht im ersten Blick einfach zu lösen sind. Das war wirklich toll, wie ein Putzle, wo man einfach nicht, wie soll ich sagen, gleich das Ergebnis sieht, sondern erst durch kniffliges Arbeiten und strategisches Arbeiten dann zum Ergebnis kommt.
Woher nimmst du die Zuversicht? Oder woher hast du mit 20 Jahren bereits die Zuversicht gehabt, lösungsorientiert zu arbeiten?
Ja, ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, den ich einfach habe, ist es das, dass ich einfach nicht so schnell aufgebe. Ja? Ich habe ein Ziel vor den Augen. Ich glaube, jeder Mensch braucht Ziele vor den Augen. Und mein Ziel war es einfach, diese Maschine dort zu bauen, ja, und einfach alles dafür zu geben, dass diese Maschine funktioniert. Das ist die Aufgabe. Und dann wird halt auch alles dem untergeordnet. Ja. Das ist halt dann für mich wichtig und damit ist man auch dann, würde ich einfach sagen, auch erfolgreich mit der Sache, wenn ich das Ziel im Fokus habe, ja, wie bei einer Bergtour, wenn ich weiß, ich möchte auf den Gipfel, dann kann ich natürlich bei der Hälfte sagen, ich will nicht mehr, ich will jetzt ins Gasthaus gehen oder ich sage, nee, das Ziel ist der Gipfel und den erklimme ich mir jetzt. Und ähnlich sehe ich es dann bei den Aufgaben, die ich habe. Und damals war eben diese Aufgabe, diese Maschine zu bauen und dann ist es ganz klar, zielstrebig, lösungsorientiert, ja, dran die Sache herangehen und das Ziel zu erreichen.
Wie bist du dann mit dem Wachstum umgegangen, dem was die Firma erlebt hat?
Das habe ich auch als Aufgabe gesehen. Also ich habe den Wachstum jetzt für mich, den dann die Firma gehabt hat, weil logischerweise waren dann die Maschinen im Verkauf sehr erfolgreich, die Automobilindustrie ist im wahrsten Sinne durch die Decke gegangen, Wir haben auch sehr erfolgreich andere Maschinen entwickelt, von den Kolleginnen und Kollegen, war ja nicht ich alleine. Und irgendwann war dann so das Thema, Daniel, deine Aufgabe in der Firma ist es, das Unternehmen quasi zu organisieren, zu strukturieren, zu entwickeln. Und das war ganz spannend, weil wir haben uns die Aufgaben aufgeteilt. Der Inhaber war vertriebsmäßig vorne, der Geschäftsführer quasi der erste Mann, der Richtung Kunden raus. Also einen zweiten Kollegen gegeben, der hat die ganze Technik rüber gehabt. Der war quasi für die Innovation drinnen, in den Maschinen zuständig, für die Entwicklung der Maschinen. Und meine Aufgabe war es dann, die Organisation quasi zu entwickeln, aufzubauen, zu definieren. Was heißt das? Wenn man wächst, braucht man Infrastruktur, man braucht Gebäude, man braucht diverse Räume, Räumlichkeiten, Equipment, Hardware, also auch Software. Aber viel wichtiger, man braucht auch Personal, man braucht Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter mit speziellen Fähigkeiten, mit speziellen Skills, mit speziellen Lebensläufen, aber auch mit speziellen Werten. Und da habe ich mich ganz, ganz schnell eigentlich wohlgefunden in der Aufgabe, dass ich jetzt der bin, der im Hintergrund versucht, die richtigen Kolleginnen und Kollegen für die Aufgabe zu finden, versucht, das richtige Hardware, sprich Gebäude, für die Sache zu finden und da auch miteinander Lösungen auszuarbeiten, wie wir am besten im Wachstum damit gerecht werden. Ja, und die ganze Sache wurde dann noch definiert, dass ich dann der Chief Operating Officer war. Das heißt, der operative Geschäftsführer. Das heißt, über meine Verantwortung lag im Bereich Personal, in dem Bereich Infrastruktur, einfach die Organisation des Unternehmens im Hintergrund. Und das war natürlich eine tolle Aufgabenstellung. Die war natürlich extrem belastend. Man hat auch im Wachstum, hat natürlich immer mit sehr viel Arbeit zu tun. Aber auf der anderen Seite war es natürlich auch extrem begeisternd, extremer Freude, weil man natürlich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten darf hat und auch die Entwicklung der Kolleginnen und Kollegen gesehen hat. Das heißt, der junge Techniker, den man mal vor eingestellt hat, als Monteur, Inbetriebnahmetechniker, war dann irgendwann Abteilungsleiter. Der Metalltechniker, der es gefräst hat, hat die ganze Montageleitung übergehabt. Das hat natürlich dann Spaß gemacht, weil dann ist man zusammengewachsen und das war so eine, wie soll ich sagen, so eine Entwicklung der Kolleginnen und Kollegen mitzusehen. Ist natürlich extrem spannend und das berührt einen extrem, was man so schafft, wenn man will.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das kannst? Weil du kommst ja eigentlich von der HTL und dass man dann COO ist, das ist ja jetzt nicht auf der Hand liegend. Wie ist dir das gelungen?
Ja, ich glaube, das Thema ist nicht, ich glaube, das hat sich so entwickelt. Also ich bin jetzt nicht HTL gegangen, um dass ich irgendwann weiß, ich werde das, sondern es war, ich habe das einfach dann als meine Aufgabe gesehen, damit gerecht zu werden. Und ich glaube, das ist einfach auch irgendwann wichtig, dass man irgendwann etwas findet, ein Ziel findet. Ja? Was ist meine Aufgabe? Ich muss nicht überall der Beste sein, sondern ich muss in diversen Bereichen gut sein und das andere kann ich auch Kollegen überlassen, also Verantwortung abgeben. Und ich glaube einfach, dass ich aufgrund dessen, dass wir uns das so aufgeteilt haben, wer in welchem Verantwortungsbereich liegt, für mich einfach das ein guter Match war, der sich so gefunden hat, aber für mich persönlich eine Win-Win-Situation war. Das heißt, auf der einen Seite war ich erfolgreich in dem und auf der anderen Seite habe ich es auch gern gemacht auch noch. Ich glaube, dass das auf einmal so eine Win-Win-Situation war, wo ich gesagt habe, wow, das ist eigentlich genau das, was ich machen will.
Was war dann mit 35?
Ja, mit 35 waren wir dann extrem erfolgreich mit dem Unternehmen. Wir haben 500 Mitarbeiter gehabt, der Standort hat damals dann schon die dritte Baustufe gehabt. 5 Standorte weltweit. Die Verantwortung war extrem. Die Belastung war extrem, aber für mich ein wichtiger Punkt ist es, es hat sich auch in meiner Person was entwickelt. Ich wusste, was noch geändert werden muss. Ich wusste, es gibt noch Potenzial in der Firma, anstatt Wachstum an der Qualität zu arbeiten. Ich wusste, wir müssen an den Werten noch schleifen. Ich wusste, wir müssen noch ein paar zukunftsorientierte Themen einbauen. Und das Thema ist irgendwann dann, ist die Frage, funktioniert das noch im Unternehmen? Ja, funktioniert das in der Größe noch? Und diese Frage haben wir uns dann damals gestellt. Und dann sind wir zu dem Thema gekommen, dass wir nicht mehr gemeinsam den Weg gehen, sondern dass ich versuchen werde, in einem anderen Unternehmen diese Vision, diese Mission, diese Werte umzusetzen.
Aber es ist ja nicht gelungen in anderen Unternehmen, oder?
Genau, ich habe dann, nachdem dass ich beim Dreikon mein Arbeitsverhältnis als Angestellter beendet habe, habe ich mich dann nach anderen Maschinenbauern gesehen. Also der braucht meine Fähigkeiten. Ich war der festen Überzeugung, Selbstständigkeit war für mich nie ein Thema, weil ich weiß, was es heißt, eine Firma aufzubauen, von 0 auf 500. Was das heißt an Arbeit für einen, was das heißt, wie viele Leute man braucht, wie viele gute Leute das man braucht. Ich war ja bei dem Wachstum, bei dem Strukturieren komplett dabei. Auch die Produkte wurden ja neu entwickelt. Also ich wusste, auf was ich mich da einlassen würde. Es war aber nie ein Thema für mich, weil ich gewusst habe, wird ein schwieriger, steiniger Weg. Ich dachte mir, ich suche mir ein Unternehmen, die meine Fähigkeiten braucht, aber es ist die Basis schon da. Die Basis bedeutet, es gibt ein Produkt. Die Basis bedeutet, es gibt eine Infrastruktur, beziehungsweise es gibt dann einen Prozess. Und das war dann natürlich mein nächster Schritt. Und vom Typ her bin ich ganz klar, ja, ich würde sagen, so ein 0-1-Typ. Das heißt, für mich war dann ganz klar, wenn das jetzt nichts mehr ist, dann suche ich mir was Neues. Wieder klares Ziel vor den Augen, ich suche mir jetzt eine neue Maschinenbaufirma, die meine Fähigkeiten braucht. Und dann war ich Geschäftsführer bei der Firma Profibag und habe mit dem Inhaber eine Probezeit vor einem Jahr ausgemacht, wo wir uns dann über die Firmenentwicklung weiter unterhalten werden. War aber dann der Punkt, dass wir auch da gemerkt haben, dass meine Vision und meine Mission und meine Werte, wie ich mir vorstelle, ein Unternehmen zu führen, sich nicht gematcht hat mit dem damaligen, mit der Unternehmensphilosophie. Und auch da kam es wieder zum Punkt, dass wir uns leider trennen mussten. Und ich stand wieder da und habe gedacht, was macht das jetzt als nächstes?
Was ist dann passiert?
Ja, dann war natürlich für mich schon die Frage, ob ich vielleicht falsch liege mit dem, was ich glaube, was ich fühle, was ich meine zu wissen, wie man Maschinen baut. Und stellte mir wirklich die Frage, suche ich mir jetzt wieder den nächsten Maschinenbauer, der vielleicht meine Fähigkeiten braucht, mit dem gleichen Ausgang, oder mach es doch selber. Aber selber ist nicht so einfach. Im stillen Kämmerlein, alleine, da was versuchen, ist schwierig. Und dann kam ein glücklicher Anruf eines ehemaligen Schulkollegen, Markus Gruth. Ich war, nachdem ich mitbekommen habe, dass wir Profibag in der Probezeit nicht mehr weiterführen, war ich in Mallorca mit meiner Familie auf Urlaub. Bin gerade mit dem Cabrio durch Mallorca alleine gefahren und der Markus hat mich angerufen und fragt mich, wie es läuft. Und ich habe ihm gerade gesagt, ich bin auf Urlaub in Mallorca. Aber beim Profibag ist leider nichts mehr, wenn es um das geht. Und er sofort, ist überhaupt kein Thema, dann machen wir miteinander was. Und dann habe ich mir überlegt, alleine ist schwierig, aber zu zweit ist einfacher. Und wo ich so mit dem Cabrio fahre, habe ich dann den Schluss mit Markus gefasst, der passt. Und dann treffen wir uns, wenn ich zu Hause bin, treffen wir uns. Und dann überlegen wir uns, wie wir gemeinsam Automatisierung, Maschinen bauen. Weil das ist meine Fähigkeit und das kann ich. Ja. Es ist schwierig, ganz was Neues für mich zu machen. Auch wenn ich mir vielleicht das Ziel setze, ganz was Neues zu machen. Es wäre nicht authentisch. Es wäre nicht, glaube ich, das Richtige für mich. Damit war klar, ich kann Maschinen bauen, ich weiß, wie das läuft. Damit müssen wir auch mit dem Fuß fassen.
Was war der erste Schritt nach dem Gespräch?
Ja, das war spannend. Es war dann eigentlich gleich klar, wir machen das miteinander und es war dann gleich die erste Investition. Ein Laptop und eine 3D-Konstruktionslizenz. Weil um das geht's im Sondermaschinenbau. Ich muss ja was darstellen können, ich muss was konstruieren können. Und das kann ich ja, das habe ich ja gelernt, wie das geht. Ich habe ja 15 Jahre lang auch konstruiert. Ich konnte ja Maschinen entwickeln und habe dann damit angefangen, wo ich damals meine Karriere begonnen habe, beim Konstruieren am Laptop.
Was ist deiner Meinung nach die hohe Kunst beim Maschinenbau oder bei der Konstruktion auch?
Bei der Konstruktion, die hohe Kunst ist es, auf der einen Seite schnell zum Ziel zu kommen. Ich glaube, die Schwierigkeit liegt darin, wenn man Maschinen baut, vom konstruktiven Kontext, dann hat man ja auch nicht unendlich Zeit und unendlich Ressourcen. Das heißt, du musst schon schauen, dass du in einer gewissen Zeit zum Punkt kommst. Und zum Punkt heißt dann Konstruktionsfreigabe, dass die Maschine gefertigt werden kann. Und die hohe Kunst ist es, in einem möglichst kurzen Zeitraum zu schaffen. Je länger das ich brauche, umso länger versteht sich der Liefertermin, je länger das ich brauche, umso länger, logischerweise, umso mehr Kosten fallen auf die Tätigkeit Konstruktion. Und jemand muss das bezahlen. Das ist der eine Punkt, die Effizienz. Aber jetzt kommt ein wichtiger Punkt, die Qualität. Was nützt mir, wenn ich schnell konstruiere, wenn dann die Löcher, die Bohrungen, die Passungen falsch sind in der Konstruktion? Das heißt, es ist eine Kombination aus Effizienz und Qualität. Und das ist die hohe Kunst.
Und das wolltest du in jedem Unternehmen einbringen, oder?
Ich glaube, die konstruktive Tätigkeit jetzt auf das zu beschränken, ich glaube, das wäre jetzt falsch gedacht, weil ich war ja nicht reiner Konstrukteur. Ich glaube, was mich bestrebt habe, ist die Qualität in das Unternehmen reinzubringen. Nicht der Wachstum ist alleine der Chef, sondern in der Balance mit der Qualität ist der Chef. Das heißt, qualitatives Wachstum, würde ich sagen, ist extrem wichtig.
Woher kam der erste Kunde? Also dann war der Laptop da und das war die Lizenz da?
Genau.
Und was kommt dann?
Dann kommt eine extrem spannende Zeit. Das Problem war, der Markus und ich haben uns dann überlegt, wie wir die Firma heißen. Und der Markus hatte schon ein Unternehmen, das ist die Fabrication Express, eine Fertigung. Der Name war aufgelegt, Automation Express heißt unsere Firma und wir im Automation Express machen Maschinen. Jetzt kam auch das große Problem, meinen Namen Schöpf Automation Express kennt keiner. Und auch Markus kennt keiner als Firma draußen. Aber wir hatten einen Laptop und eine Konstruktionssoftware. Also fuhren wir zu den Kunden raus und haben nachgefragt, welche Maschinen sie brauchen. Und da war spannend jetzt meine Aufgabe, dass ich die Anfrage quasi im 3D-Modell als Konzept darstellen kann. Weil du kannst ja nur überzeugen, indem dass du zeigst, so schaut deine Maschine aus, die du haben willst. Also das Geschäftsmodell baut auf das auf, der Kunde braucht etwas und ich kann ihm virtuell schon mal zeigen, so würde es aussehen. Willst du diese Maschine so haben? Und das ist natürlich klar, das dauert. Das heißt, das war natürlich eine extrem schwierige Zeit, weil es gab ja keinen Auftrag. Und eine Maschine jemandem zu geben, der mit einem Laptop und virtuell dargestellt das quasi zeigt, das ist zwar gut, aber kann der dann auch die Maschine bauen? Es geht ja nicht nur um das Virtuelle. Es geht auch, es muss ja jemanden dann fertigen. Es muss ja jemand dann dahinter das programmieren. Ja, es war schon spannend. Da ist nicht so einfach gewesen. Das heißt, wir haben am Anfang sehr viele Konzepte habe ich gezeichnet, sehr viele Anfragen bearbeitet, sehr viel Lehrgeld bezahlt. Wir haben aber dann einen Tobias Heutger gefunden in Köln, der gesagt hat, Mensch, das Konzept, das gefällt mir. Das will ich haben. Und der konnte auch die Leidenschaft und die Disziplin, die Zielstrebigkeit bei uns finden, dass wir das ehrgeizig umsetzen werden. Und der hatte das Vertrauen und hat damals gesagt, Jungs, ihr bekommt den Auftrag, diese Maschine für mich in Köln, in der Umformtechnik, komplett neues Branche für mich zu bauen.
Also Hut ab, also ist ja der erste Erfolg. Und wie du gesagt hast, man muss ja das Vertrauen aufbauen und er hat in dem Moment das Vertrauen bewiesen. Und du hast gesagt, okay, das Modell ist ja das eine, aber dann die Produktion, die Fertigung, kann der das? ist das andere. Habt ihr es gekonnt?
Jetzt kommt ein zweiter wichtiger Schritt. Kurzfristig gedacht wäre es jetzt, okay, ich habe jetzt den Auftrag, ich muss es irgendwie umsetzen. Kurzfristig gedacht. Das heißt, okay, ich habe jetzt ein Design, versuche jetzt irgendjemanden zu finden, der mir das zusammenschraubt, ich kann ja den unmöglich anstellen. Ich versuche irgendjemanden Dritten zu finden, der mir das programmiert und irgendwie kommt die Maschine dann zu dem Kunden. Jetzt kommen wir wieder zu der Qualität. Wichtig ist, dass man Ziel vor die Augen hat. Und das Ziel war von mir dann vollkommen klar, wenn der erste Auftrag da ist, brauchen wir grundsätzlich, um in diesem Prozess langfristig Erfolg zu haben, mindestens 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir brauchen eine Infrastruktur und wir brauchen einen effizienten Prozess, einen skalierbaren Prozess. Das war vollkommen klar, das war ein Ziel, das haben wir uns damals gesetzt, alles drunter funktioniert nicht. Das ist relativ einfach erklärt, warum. Beim Sondermaschinenbau brauchst du ein Team an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Angefangen vom Konstrukteur, brauchst du einen Elektrokonstrukteur, du brauchst einen Monteur, brauchst einen Elektriker, du brauchst einen Programmierer, du brauchst einen Projektleiter, du brauchst einen Einkäufer. Und jetzt kommen neue Technologien dazu. Du brauchst einen Roboterprogrammierer, du brauchst vielleicht einen Kameratechniker, du brauchst einen Datenbankspezialisten. Und jetzt merkt man, wenn man sich das so zusammenaddiert, dass eine Maschine final zusammengebaut beim Kunden durch eine Fußballmannschaft entsteht, nicht durch einen alleine. Und das ist der Punkt, wo wir gewusst haben, wenn wir jetzt diesen Auftrag annehmen, dann sind wir dabei, ein Unternehmen aufzubauen mit mindestens 50 Mitarbeitern, damit wir langfristig auch damit Erfolg haben.
Was habt ihr denn gemacht? Also wie du hast gesagt, da müsste man schauen, wer kann das zusammenbauen und so weiter. Und man braucht diese Fußballmannschaft. Wer hat dann die Maschine zusammengebaut?
Ja, das ist natürlich jetzt extrem spannend, weil du kannst natürlich jetzt mit deinem Auftrag nicht eine ganze Fußballmannschaft anstellen. Das heißt, es war natürlich nach wie vor die Aufgabe von Markus, ja, der ja im Vertrieb verantwortlich ist, neue Anfragen zu bekommen, dass wir auch neue Aufträge bekommen. Und meine Aufgabe war es, wie ich ja gelernt habe und auch bewiesen habe, dass ich es kann, die Firma aufzubauen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Fähigkeiten zu finden, die Infrastruktur, die Prozesse schon mal aufzubauen, damit wir eben dann, wenn wir 50, 55 Mitarbeiter haben, ein innovatives Maschinenbauunternehmen im Land Tirol sind. Und spannend an dem Thema ist, dass wir das nicht alles zeitgleich machen können, sondern wir müssen es gezielt zum richtigen Zeitpunkt ersetzen. Ich kann ja, wenn ich noch konstruiere, nicht schon den Monteur, den Techniker anstellen, sondern den kann ich ja nur anstellen, wenn dann tatsächlich Tätigkeiten da sind. Ich kann ja nicht eine Halle anmieten, wenn ich noch keine Maschine da habe. Dann zahle ich auch wieder Lehrgeld. Geld ist ja keins da. Und das war eigentlich eine geschickte Abfolge von Aufgaben, wo wir am Ende erfolgreich sind oder waren. Spannend an dem ganzen Thema ist es, dass wir es geschafft haben, das Ganze von null aufzubauen und konnten auch sehr viele Mitarbeiter und Mitarbeiter von unserer Mission, Vision überzeugen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil bei unserer Art von Tätigkeiten und zu täglichen Arbeiten geht es viel mehr um rein das Wachstumswillen. Der Wachstum war wichtig, weil wir mussten ja auf diese 50 Mitarbeiter kommen, wie ich ja vorhin einen erwähnt habe. Aber am Ende, glaube ich, ist es wichtig einfach, dass man auch eine Qualität dann liefert. Und mit dieser Qualität verbinden wir auch Werte. Deswegen sehen wir uns jetzt ja auch nicht als Familienunternehmen, sondern als Wertegemeinschaft. Das heißt, wir haben Werte definiert und diese Werte sehen wir, sollte jeder Mitarbeiter vertreten können. Und dann gibt es eine Schnittmenge. Und je größer die Schnittmenge ist, umso besser funktioniert das Mitarbeiter untereinander harmonieren, weil alle ja die gleiche Schnittmenge haben. Und diese Werte sind extrem wichtig im Maschinenbau. Was sind so wichtig? Was ist wichtig im Maschinenbau? Jetzt haben wir vorher gelernt, Fußballmannschaft. Das ist immer Gemeinschaft wichtig. Ohne ein Miteinander kann das nicht funktionieren. Ja? Der sechste, Zielstrebigkeit. Ich muss das Ziel vor die Augen haben. Ich muss wissen, wo muss ich hin. Ich muss kreativ sein. Ja? Innovation, kreativ. Ja? Ich muss bewusst sein, das Ganze. Ja? Wie mache ich das Ganze? Ja? Ich muss bewusst sein, dass das Ganze zuverlässig dann funktioniert. Und das sind alles die Werte, die wir definiert haben und die wir auch täglich leben. Und durch das, dass das die eigenen Werte sind, die man verkörpert, ist es umso einfacher, die auch nach außen zu tragen und solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, die ebenfalls nach solchen Werten suchen, dass die im Unternehmen gelebt werden.
Wie stellt man dann die ersten Personen an, wenn man weiß, okay, das sind jetzt die nächsten Schritte und genau diese Fähigkeiten, diese Positionen muss ich jetzt besetzen? Weil wenn du sagst, ihr seid dann sehr werteorientiert, Fachkräftemangel, Personalmangel etc. ist natürlich dann auch schwierig, die passenden Menschen mit den passenden Werten trotz Fachkräftemangel für das Unternehmen zu finden. Und dann haben wir ja immer noch diese Deadline, weil wie du gesagt hast, wenn die Maschine einfach länger steht oder wenn Prozesse länger dauern, dann zahlt man natürlich Geld. Irgendjemand muss das ja bezahlen. Und dann das Timing zu haben, genau zu wissen, wann welche Person angestellt werden muss und sollte und die passende Person zu finden mit den passenden Werten, dass halt diese Schnittmenge entsteht, ist ja beinahe unmöglich. Also in meiner Wahrnehmung.
Da kann man natürlich das zugute, dass ich vorhinein verantwortlich fürs Personal war. Was heißt das? Das Unternehmen, wo ich es verlassen habe, hat 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt. Das heißt aber, alleine in den 15 Jahren sind ja über 700, 800 Mitarbeiter in den Unternehmen gekommen, gegangen, in allen Bereichen. Und ich habe, glaube ich, über, wenn man es zusammenzählt, vielleicht 1500 Bewerbungsgespräche geführt, in Summe. Was heißt das? Natürlich kannte ich sehr viele gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Region und wusste auch, auf wen ich zählen kann, um solch eine Mission umzusetzen. Und natürlich war dann auch irgendwann klar, die Firma Automation Express gibt's. Der Daniel hat einen ersten Auftrag und der sucht jetzt Kolleginnen und Kollegen, die dabei unterstützen, diese Vision umzusetzen. Und meinen Job habe ich nicht so schlecht gemacht, weil natürlich sich viele ehemalige Kolleginnen und Kollegen beworben und gemeldet haben und gesagt, wie schaut das bei dir aus? Wie funktioniert das? Wie kann ich bei dir anfangen? Und das ist gar nicht so einfach, weil am Anfang ist ein großes Risiko da. Er lässt seine Komfortzone auf, er hat einen super Job, lässt seine Komfortzone auf und geht aufgrund dessen, weil ich ihn davon überzeuge, anders zu denken, anders zu arbeiten, ist extrem erfolgreich mit mir gemeinsam. Und das ist am Anfang extrem schwierig. Die ersten erfahrenen Kollegen. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt. Es wäre kurzfristig gedacht, wenn man jetzt sagt, man holt sich junge, unerfahrene Kollegen, denen ich zeige, wie es läuft. Das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Weil damit die Qualität leidet. Weil wie kann ein unerfahrener Kollege qualitativ, hochwertig, kurzfristige Arbeit liefern, wenn es ihm keiner zeigen kann? Und das heißt, das war auch unsere Strategie. Wenn, brauchen wir die Besten von den Besten. Sonst kann das System nicht funktionieren. Weil ein wichtiger Punkt im Unternehmensaufbau ist, dass Teamleiter kann auch nur der Teamleiter sein, der in der Sache extrem erfahren, extrem kompetent ist. Schwierig wird, wenn Teamleiter jemand ist, der aufgrund einer Historie in der Position ist. Und um dem entgegenzuwirken, war für mich klar, wenn du anfängst, musst du mit den Besten der Besten in der Region anfangen. Und natürlich hatte ich den riesen Vorteil, dass mich viele kannten. Und natürlich hatte ich den riesen Vorteil, dass ein großes Vertrauen natürlich da war. Und dann haben wir es geschafft, Schritt für Schritt, wie eine Art Puzzle, diese Kette zusammenzubauen und dieses Bild zusammenzufügen. Angefangen hat es dann mit dem technischen Leiter im Bereich Automatisierung, SPS-Programmierung, als nächstes ein Konstruktionsleiter, als nächstes ein SPS-Leiter, als nächstes ein Montageleiter und so Schritt für Schritt haben wir dann das Bild zusammengebaut.
Was für ein Gedanke hat zu der damaligen Zeit am meisten geprägt? Weil ich denke, zum einen hat man einen Auftrag, den will man qualitativ gut und effektiv und so effizient wie möglich abschließen. Und dann hat man aber die Besten der Besten im Unternehmen, die was die Komfortzone verlassen haben, für ein unsicheres Abenteuer, würde ich es jetzt einfach mal nennen, und die will man ja nicht enttäuschen. Und dann hat man ja auch nicht die Gewissheit, dass es mit Aufträgen weitergeht. Und dann gibt es wahrscheinlich noch viele weitere Unwägbarkeiten, die was es zu dem damaligen Zeitpunkt gegeben hat. Welcher Gedanke hat dich damals zu dieser Zeit am meisten geplagt?
Du hast es vorher gesagt, die Enttäuschung. Mein größtes Problem war, ich will meine Kolleginnen und Kollegen nicht enttäuschen. Weil ich habe ihnen ja mein Wort gegeben. Und das kommt jetzt wieder mit dem Wert. Mein Wort war, ich schaffe das und wir bauen das auf. Und mein größtes für mich innerliches Thema war, die Kolleginnen und Kollegen, die diese Komfortzone verlassen haben, die Familie haben, die Kredite haben, die ein neues Haus gebaut haben, sagen zu müssen, tut mir leid, wir sind gescheitert. Das war mein einziges Problem, was ich innerlich hatte. Der Rest war eigentlich nur ein Aufgabenstellung, Abarbeiten-Thema, ein Ziel, nächstes Ziel setzen.
Wann war der Gedanke des Scheiterns am nächsten? Also wann war so der Zeitpunkt, wo du gedacht hast, jetzt wird's knapp und jetzt wird's schwierig?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, aufgrund der Schnelligkeit, der Dynamik, war gar nicht Zeit da, dass man ein Scheitern wirklich beurteilen konnte. Oder sind wir knapp da, dass es uns nicht mehr gibt? Es kam aufgrund dessen, dass wir ständig uns weiterentwickelten. Immer wieder was Neues. Ein gutes Beispiel ist das, wir mussten natürlich auch auf externe Fachkräfte setzen. Und das ist ein gutes Beispiel. Wir hatten auf einmal 3 Roboteranlagen da, hatten aber keine Roboterprogrammierer im Haus. Hatten eine externe Firma angestellt, die uns diese Tätigkeit ausführt, kurzfristig. Langfristig suchten wir Mitarbeiter. Jetzt sind Mitarbeiter in diesem Bereich sehr schwierig zu finden. Und die Qualität war aber sehr schlecht von diesem Unternehmen. Und da sind dann Themen, das kann man sich einfach nicht kaufen, den richtigen Mitarbeiter für diese Aufgabenstellen zu finden in so einem speziellen Bereich. Und da sind dann schon so Punkte, wo man sich dann fragt, wie mache ich das jetzt? Ich habe einen super Konstrukteur, ich habe einen super Programmierer, ich habe einen super Techniker, aber der Roboter muss zum Schluss auch funktionieren. In der Qualität, wie es die anderen Kollegen arbeiten. Ja, aber auch da war das wieder Aufgabenstellung und schlussendlich haben wir auch die gelöst und haben auch da eine der Besten in dem Bereich gefunden.
Gibt es eigentlich noch Mitarbeiter Nummer 1 oder Mitarbeiterin Nummer 1?
Bei uns im Unternehmen, selbstverständlich. Ja. Das ist auch so ein spannendes Thema, das muss man erzählen, weil ich glaube, das glaubt man nicht. Der Mitarbeiter Nummer 1 ist der Matthias. Der Matthias war ein unerfahrener HTL-Absolvent, dem ich meine Geschichte erzählt habe und der mich geglaubt hat. Das spannende Thema an dem ist es, die Firmengründung war im November und der Matthias, dem habe ich zugesagt im Juli. Und ich wusste aber noch gar nicht, was der eigentlich da macht bei mir. Ich wusste aber, er hat Fähigkeiten und ich habe ihm schon zugesagt und ich hatte noch gar keine Arbeit für ihn. Jetzt ist der Matthias ohne Gehalt, ohne irgendetwas, hat er sich trotzdem drauf verlassen, dass ich das schaffe. Er hätte sich ja woanders bewerben können. Das heißt, es war extrem viel Vertrauen in mir, dass ich das hinbringe. Und das Tolle an der ganzen Geschichte ist es, dass der Matthias extrem erfolgreich in der Konstruktion ist. Ist ein junger Kollege, der extrem mit dem Produkt Sondermaschinenbau umgehen kann und sehr gut ins Team passt.
Ihr habt ja mittlerweile eine neue Halle, die habt ihr ja selber gebaut. Also ihr habt ja mittlerweile 50 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder über 50 sogar. Das hast du, glaube ich, am Anfang erzählt.
Ja.
Wir sitzen eigentlich gegenüber von deinem zukünftigen Gebäude, ich glaube, das kann man so sagen, und dem Gebäude, was vor kurzem gebaut worden ist. Und da steht oben, wenn man reingeht, auf einem Balken, andere haben Ideen, wir haben Pläne in 3D.
Genau, andere haben Ideen, wir haben einen Plan in 3D. Ich glaube, das ist die Message, was bei Automation Express anders ist als wie vielerorts. Und zwar, wenn man Maschinen herstellt, ist das Erste, was man braucht, ist einen Plan. Und der Plan muss im 3D sein. Und das heißt für uns, wenn ich was eine Maschine zeichne, konstruiere im 3D, ist es natürlich auch wichtig, dass man andere Informationen nur dran hat. Vielleicht fangen wir da nochmal an. Der Punkt ist das, früher wurde das 3D ja entwickelt, um daraus die Maschine zu fertigen. Das heißt, nur die Konstruktion hat das 3D-Modell gehabt. Und alle rundherum, quasi, das ist wie die zwei Stürmer, konnten das, aber alle anderen haben nur zugeschaut, bis ihnen der Ball vor die Füße hingespielt worden sind. Aber das Spiel haben nur die Konstrukteure verstanden. Und da sind wir jetzt beim springenden Punkt. Mittlerweile gibt es die Technologien, dass man dieses 3D-Modell allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stellen kann und wir alle miteinander an dem Modell arbeiten. Was bedeutet das jetzt? Die Konstruktion konstruiert nach wie vor. Das ändert sich auch nicht. Aber andere Kollegen aus anderen Abteilungen arbeiten mit dem 3D-Modell mit. Das heißt, es macht ja gar keinen Sinn heutzutage und auch zukünftig nicht, dass man Daten, Dokumente, Anleitungen, Schriftverkehr, Mails außerhalb des 3D-Modells ablegt und nicht direkt da, wo es hingehört. Ein gutes Beispiel ist es, wenn ich ein Kaufteil habe, einen Motor habe, dann will ich ja am Motor im 3D-Modell auch meine Daten dahinter haben. Ich will wissen, was hat der für Leistung, ich will wissen, was hat das gekostet und ich will wissen, wenn ich einen Fehler suche, wie schaut da die Anleitung aus. Das Spannende an dem Thema ist es, wenn jeder mit dem 3D-Modell arbeitet, wird die Qualität des 3D-Modells gesteigert. Das heißt, unser Fokus ist es nicht, wir stellen ein 3D-Modell her, um des Herstellungswillen, heißt, dass der Zerspaner, der Stahlbauer weiß, was muss ich denn fertigen, um es dann zusammenschrauben können, sondern unser Ziel, unser Fokus ist es, wir erstellen ein 3D-Modell, weil das ist unser Produkt. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Thema. Früher war es auch noch so, dass man Aufgabenstellungen oft alleine bewältigen konnte. Was heißt das? Ja, früher waren die Aufgabenstellungen einfacher für einen alleine noch zu lösen, weil das Wissen bei einem alleine gereicht hat, um die Aufgabenstellung zu lösen. Heute sind wir mit Aufgabenstellungen von Kunden konfrontiert, wo man auch sehr weit kommt. Aber ist man der beste Roboterprogrammierer? Weiß man, ob diese Robotiktechnik, die ich einsetzen will, wirklich die beste ist? Ist es die beste Kameratechnik für diese Aufgabenstellung? Brauche ich eine Datenbank nicht? Brauche ich einen Sensor nicht? Das heißt, das sind viele Themen, die kann ich ja alleine oft gar nicht mehr beantworten, weil damit ja die Qualität sinken würde. Und jetzt kommen wir zu diesem New Work, nennt man das. Das New Work ist dieses kollaborierende Arbeiten. Das kollaborierte Arbeiten beginnt aber nicht erst, wenn der Auftrag da ist. Das kollaborierende Arbeiten beginnt bereits im Vertrieb, in der Anfrage. Das heißt, bei uns ist es ganz normal, wenn eine Anfrage reinkommt, arbeitet nicht einer alleine die Anfrage ab, sondern es wird sondiert und da wird miteinander das Konzept grundlegend dargestellt, überlegt, ob es das effizienteste, beste für den Kunden ist. Und dieses New Work, dieses kollaborierende Arbeiten ist auch wichtig, weil da also die Aufgabenstellungen so komplex sind, dass man Kolleginnen und Kollegen dazu braucht, um miteinander eine Lösung zu finden.
Das ist der Sondermaschinenbau der Zukunft, oder?
Das ist ein wichtiger Punkt. Die Maschinen werden wir zukünftig brauchen. Diese Sondermaschinen werden wir brauchen. Es ist aber eine Frage der Effizienz. Es ist eine Frage der Qualität. Und auch der Prozesssicherheit. Und am Ende vom Tag sind auch wir als Hersteller von Maschinen mit den Lohnstückkosten betroffen. Das heißt, ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin kostet oder verdient Geld und jemand muss dafür bezahlen. Und wenn wir nicht Wege finden, solche Maschinen möglichst effizient in einer Geschwindigkeit, mit einer Qualität herzustellen, dann wird es in 10 Jahren schwierig, um auf dem Weltmarkt erfolgreich solche Maschinen herzustellen. Und da kommt es jetzt zum Punkt, dass man natürlich auch dann Maschinen herstellen muss, die jetzt schon die Zukunft darstellen. Mit einem Prozess, der zukünftig auch gelebt wird.
Wie schwer war das, den Prozess aufzusetzen und zu finden?
Ich glaube, der Prozess, der war von Anfang an klar. Weil der Prozess war, wir müssen digital, den digitalen Wandel von Anfang an richtig leben. Das heißt, war von Anfang an klar, das 3D-Modell ist die Basis unseres täglichen Handelns. Und nicht nur von der Konstruktion, wie vorher erwähnt, sondern für alle. Vom Wareneingang bis zum Einkäufer bis zum Projektleiter. Das 3D-Modell ist unsere Basis für die täglichen Aktivitäten. Und das heißt, es war vollkommen klar, dass alles dem untergeordnet wird. Was heißt das? Das heißt, dass wir natürlich in unseren täglichen Aktivitäten dem 3D-Modell die Daten zur Verfügung stellen müssen. Wir brauchen keine Parallelwelten, wo in verschiedenen Systemen Daten abgespeichert werden, sondern bei uns wird alles am 3D-Modell getaggt, verlinkt, hinterlegt. Und diese Vision, diese Erkenntnis war von Anfang an da. Damit gab es auch für uns gar nicht ein Thema, dass wir uns überlegt haben, welche Möglichkeiten gibt es, weil für mich das ja in den letzten 15 Jahren sich herauskristallisiert hat, dass genau das die maximale Effizienz ist, wenn ich ein Problem habe, in der Sache finde und nicht durch große Suchen und Navigation in unterschiedlichen Systemen zur Lösung komme.
Wie nimmt man auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit auf diese Reise? Weil wenn du die Besten von den Besten haben willst und ihr macht heute die Arbeit von morgen oder die Arbeitsweise von morgen macht sie bereits heute, die sind ja aber noch die Arbeitsweise von gestern gewohnt.
Genau, ist extrem entspannend. Das ist sehr, sehr schwierig, weil wir natürlich schon ein Thema haben, Kollegen, die jetzt zum Beispiel 40 sind, die haben ja 20 Jahre lang ein System gezeigt bekommen, die sind auch trainiert worden mit Produkten, die nicht 3D-basiert sind. Und es gibt Kollegen, die sind jung, 20 Jahre, der kennt die Welt noch gar nicht. Der ist noch nie trainiert worden, weil der hat noch nicht in anderen Firmen gearbeitet, der kennt keine anderen Arbeitsweisen. Und die Balance ist spannend. Der junge Kollege, der unvorbereitet quasi komplett neutral ins System reingeht, findet sich damit relativ schnell zurecht. Kolleginnen und Kollegen, die natürlich 20 Jahre lang mit anderen Systemen gearbeitet haben, fragen tatsächlich, wo gibt es diese Systeme? Und ich stelle die Frage, wer oder warum wurden das die anderen Systeme entwickelt? Die wurden vor 20 Jahren entwickelt für den damaligen Zeitpunkt. Also stelle ich die Frage, ist diese Art von Prozess, der vor 20 Jahren eingeführt worden ist, nehmen wir beispielsweise eine Mail her, für die interne Kommunikation. Ist eine Mail für die interne Kommunikation, die vor 20 Jahren angewandt wird, seit 20 Jahren verbreitet ist, ist das heutzutage der richtige Weg, um intern Sachen zu dokumentieren? Oder ist der heutige, zukünftige Weg der richtige, diese Information von diesem Austausch an Informationen am 3D-Modell, am digitalen Zwilling abzulegen, damit auch der Nächste, der was sucht oder zum gleichen Thema eine Frage hat, diese Information findet? Im Mail findet er sie nicht. Im Mail sind nur die beiden drinnen, die miteinander per Mail sprechen. Und da sind wir jetzt bei diesem digitalen Wandel. Und damit ist es schwierig, ältere, erfahrene Kollegen vom neuen System überzeugen, weil natürlich das gelernte System Usus ist. Das kennt man, da weiß man, wie man arbeiten muss. Und dieses New Work natürlich anders ist zu arbeiten, aber damit zukunftsorientierter.
Bezüglich Kopierbarkeit. Ihr habt ja natürlich auch Mitbewerber, so wie es in jedem Bereich Mitbewerber gibt. Kann man diesen Prozess kopieren, Beziehungsweise die zweite Frage ist, will man den Prozess kopieren? Weil das eine ist, kann man das einfach so kopieren, jetzt bei Großunternehmen etc.? Und will man das überhaupt kopieren? Weil ich glaube, die Umstellung ist ja für Mitbewerber unfassbar schwierig. Also das ist eigentlich nicht darstellbar. Also eigentlich ist es ja für Großunternehmen unkopierbar, oder?
Also ganz ehrlich, wenn man in die Zukunft schaut, man muss ihn übernehmen. Wenn man nicht versucht, effizient zu arbeiten zukünftig, ist das Thema einfach, dass man am Ende zu hohe Herstellungskosten hat. Was heißt das? Ein klassisches Beispiel ist es, wenn ich eine Elektroabteilung habe und eine Konstruktionsabteilung, dann ist es in sehr vielen Unternehmen ganz normal, dass in Projekten jeder sein System hat. Sachen werden doppelt abgelegt, dreifach abgelegt, man findet gewisse Sachen nicht. Man arbeitet ja, teilweise doppelt für die gleiche Sache. Das heißt, man hat extrem viel Blindleistung. Und jetzt stelle ich die Frage, kann es noch sein, dass man in den nächsten Jahren sich diese Blindleistung bezahlen lassen kann? Verdient man noch Geld, wenn man viel Blindleistung hat? Und da, glaube ich, kommt dieser digitale Wandel. Wir müssen versuchen, so effizient wie möglich unsere Produkte herzustellen. Und da gehört auch eine Maschine dazu. Und jetzt kommt der Punkt, da kann man sich nicht leisten, zwei Parallelwelten parallel zu pflegen. Da kann man diese monotonen Arbeiten sich nicht leisten, dass man zum Beispiel eine Zeichnung noch von Hand macht. Das müssen dann schon Systeme machen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man immer mehr in diesen digitalen Wandel einsteigt. Und es ist extrem wichtig für jedes Unternehmen, diesen Wandel mitzumachen.
Glaubst du, dass das die Not war, die Not erfinderisch zu sein? Weil angenommen, man hätte dir am Anfang geheißen, du machst jetzt selbstständig, du hast 5 Millionen, ein Investor sagt 5 Millionen, bau bitte Firma auf, Daniel. Wäre das dann auch derselbe Prozess gewesen? Weil es kann ja sein, also so wie er ist jetzt, und du würdest mir deine Meinung interessieren, ihr habt so viel Hürden überwinden müssen auf dem Weg dorthin, wo ihr heute seid, dass ihr von Anfang an überlegen habt müssen, wie kommen wir so effizient, so effektiv und so kostensparend wie möglich und mit der höchsten Qualität ans Ziel. Und das kann ja sein, Geld kann auch eine Bürde sein, wenn man dir 5 Millionen Euro in die Hand drückt und sagt, bau eine Firma auf, Daniel, dass diese Frage nie gestellt worden wäre.
Das Thema ist das Langfristige. Kurzfristig kann man auch das Thema anders lösen. Kurzfristig brauche ich keinen digitalen Zwilling. Kurzfristig brauche ich auch den Experten nicht. Langfristig schon. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass für uns ja das Thema immer langfristig gedacht worden ist. Auch das Thema Infrastruktur ist ein extrem wichtiger Ansatz. Vielleicht, dass ich das einmal verdeutliche. Kurzfristig gedacht wäre, ich bleibe in einem Mietobjekt, das meistens ja nicht für Maschinenbau geeignet ist, und die Kollegen und Kollegen, die Experten sind, verlieren aufgrund der Infrastruktur, die ja nicht maschinentauglich ist, heißt, wir haben keinen Hallenkran, die Pneumatik drinnen funktioniert nicht so, die Elektrik ist nicht für das ausgelegt, verlieren irgendwann die Lust, daran weiterzuarbeiten, weil man kein Ziel vor die Augen hat. Und da war es auch für uns vollkommen klar, das Ziel muss sein, den Kolleginnen und Kollegen eine Infrastruktur herzustellen, langfristig gedacht, eine Halle zu bauen, die unseren Anforderungen gerecht wird, damit man auch hardwaremäßig langfristig die richtige Installation, wenn man das so sagen will, hat, damit man den Mitarbeitern und Mitarbeitern gerecht wird in der Sache.
Ich finde, Maschinenbau ist ja auch eine Art Handwerk. Und du hast eigentlich zwei Dinge angesprochen. Zum einen diese Werte, diese Gemeinschaft und zum anderen oder Gesellschaft und zum anderen auch die Zukunft. Welchen Beitrag leistet Handwerk für Gemeinschaft, Gesellschaft und für die Zukunft? Also was bedeutet, welchen Beitrag leistet Handwerk? Was ist Handwerk der Zukunft? Hat Handwerk überhaupt in Zeiten von künstlicher Intelligenz, Digitalisierung, Robotik überhaupt noch eine Daseinsberechtigung?
Das ist eine ganz spannende Frage und mir gefällt's, dass du sagst, Maschinenbau ist Handwerk. Weil genau so sehe ich das. Maschinenbau ist eine Entwicklung von etwas, was noch vorher noch nie da gewesen ist. Also das heißt, wenn die Kunden zu uns kommen, ich sage es immer wieder, ist oft ein weißes Blatt Papier und im Nachhinein steht für 3 Millionen Euro eine Fertigungsstraße da. Und jetzt kommen wir genau zum Punkt. Nachhaltig schaffen wir es hier auch ein Unternehmen aufzubauen, das langfristig innovative Maschinen baut, die ja draußen benötigt werden, draußen in der großen, weiten Welt. Und das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Was stellen wir denn her in der Zukunft? Was wird denn produziert in Tirol in der Zukunft? Ich gehe mal davon aus, dass wir alle Menschen weiterhin Konsumgüter haben wollen. Sei es von Laptop, sei es ein Auto, sei es Tische und so weiter. Am Ende muss eine Maschine dieses Produkt herstellen. Die einzige Frage, was ich mir stelle in der Region ist, schaffen wir es, Maschinen für diese Produkte herzustellen? Weil dann bleibt die Wertschöpfung in der Region und dann haben wir auch Möglichkeiten, Arbeitsplätze für die Zukunft da sicherzustellen. Aber eins muss uns auch klar sein, es kann nicht jeder Webdesigner sein, es kann nicht jeder in der Spedition arbeiten und es kann auch nicht jeder im digitalen Management von einer Firma zur anderen gehen. Das heißt, wir brauchen schon Firmen, die etwas herstellen oder etwas produzieren. Und das ist für mich extrem wichtig, dass wir einen Beitrag leisten, dass auch die nächste Generation noch die Möglichkeit hat, etwas herzustellen. Und aufgrund des Zeitalters wird halt die Herstellung eines Produkts nicht mehr einfach sein, sondern komplexer sein. Und da kann halt ein Produkt eine Maschine sein, eine Fertigungsstraße sein. Aber ich glaube, am Ende vom Tag ist es wichtig, dass man Unternehmen hat, die auch solche Art von Produkten herstellen, weil die Wahrscheinlichkeit sehr groß sein wird, dass zukünftig noch mehr Maschinen die Produkte, die Konsumgüter der Menschheit herstellen. Und die Frage ist nur, von wo wird diese Maschine gekauft, beziehungsweise wo wird die hergestellt?
Und die Frage ist auch, von wem, weil da habe ich jetzt auch ganz interessante Frage, finde ich zumindest, Daniel. Glaubst du, es wird mehr Unternehmen wie deines geben, dass einfach jetzt zukünftig noch mehr Handwerks, nennst du jetzt einfach mal übergeordnet Handwerksbetriebe, Sondermaschinenbaubetriebe kommen oder werden das die Unternehmen sein, die was es schon gibt und die was die Transformation schaffen?
Ich glaube, es wird definitiv mehr in dem Bereich geben, weil diese monotonen Arbeiten draußen in den Produktionen und Fertigungen, die werden ja grundsätzlich immer weniger. Es will ja keiner mehr in der Nachtschicht oder am Wochenende arbeiten. Das ist ganz klar. Es will keiner mehr arbeiten, wo staubig ist. Es will keiner mehr arbeiten, wo ich am ganzen Tag das Gleiche mache. Oder sehr wenig wollen das nur noch machen. Es will auch keiner mehr am ganzen Tag das Gleiche machen. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn der Mitarbeiter und Mitarbeiterin das nicht mehr machen will, muss das eine Maschine erledigen. Ansonsten gibt es kein Produkt. Wenn der Markt dafür da ist, gibt es ein Produkt und jetzt muss jemand das herstellen. Diese Maschinen werden zukünftig viel flächendeckender sein. Was heißt das? Es kann auch durchaus sein, dass der Dorfbäcker in 10 Jahren ganz normal einen Roboter in seiner Bäckerei drin hat, der die Brötchen schon vorbereitet, dass nur noch die Verkäuferin die Semmel dann verkauft. Und jetzt ist die Frage, wer stellt diesen Roboter beim Dorfbäcker in die Bäckerei? Also ist unumgänglich, wenn wir flächendeckend diese Technologien in allen Bereichen einsetzen werden, weil wir es selber nicht mehr machen wollen, dass es Firmen geben muss, die diese Art von Produkte, in dem Fall Maschinen, herstellt.
Und glaubst du, dass es mehr neue Unternehmen geben wird? Ja. Oder dass es einfach die bestehenden Unternehmen die Transformation schaffen?
Das ist ein spannender Punkt, weil die Maschinen ja auch komplexer werden. Wenn ich das vielleicht ein bisschen aufskizzieren darf, der Maschinenbau vor 30 Jahren war das Thema Steuerung das erste. Das ist SBS, Steuerung, Maschine zum Leben erwecken. Dann hat man so angefangen, die Robotik, das war so mein Zeitalter. Ich habe so den ersten Roboter dann damals eingebaut, da bei uns in der Firma, und dann war das Thema Robotik. Ja, mittlerweile ist fast in jeder Anlage bei uns schon Roboter drinnen. Das heißt, mittlerweile ist die Robotik flächendeckend überall angekommen, in jedem Unternehmen. Aber das ist ja noch nicht alles. Der nächste Evolutionsschritt im Maschinenbau ist diese Kameratechnik. Also das heißt, ich habe eine Kamera, die dem Roboter sagt, wo er hinfahren soll. Der Roboter fährt nicht mehr nach A nach B den ganzen Tag, sondern die Kamera sagt ihm, ah, da ist ein anderes Teil, fahr mal darüber. Und das ist wichtig, weil die Kameratechnik, auch teilweise KI-basiert, ja noch nicht in jedem Unternehmen überall angekommen ist und in jedem Prozess überall da ist. Und die wird auch weiterentwickelt. Und jetzt kommt der spannende Prozess. Die Unternehmen, die es aber nicht schaffen, diese Art von Technologien bei ihnen einzusetzen und die weiterzuentwickeln, geben natürlich einen Bereich frei, der vielleicht für neue Unternehmerinnen und Unternehmer eine Möglichkeit bietet. Und auch die Unternehmen, die sich mit der künstlichen Intelligenz in ihrem Prozess nicht auseinandersetzen, werden aufgrund des digitalen Wandels auch Bereiche freigeben, die früher besetzt waren, aber aufgrund der Technologien von neuen Kolleginnen und Kollegen dann besetzt werden. Also auf die Frage, definitiv wird es neue Unternehmen geben, wenn es mutige Kolleginnen und Kollegen da draußen gibt.
Ich habe noch drei Fragen an dich, Daniel. Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine private und demaskierende Frage, aber du hast oft die Qualität angesprochen. Da stellt man sich die Frage, wie lebst du außerhalb deines Büros? Was für Qualitätsprodukte oder was für Qualitätsansprüche begleiten dich den ganzen Tag?
Das ist eine spannende Frage für mich. Da muss ich jetzt mal kurz überlegen, wie ich die am besten beantworte. Ich glaube, wichtig ist es, trotz des Erfolges und trotz des Wandels und der Dynamik am Boden zu bleiben. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, was ich versuche, täglich privat zu bleiben. Was heißt das? Für mich ist es zu Hause dann wichtig, in der Ruhe, bei Freunden, bei der Familie, miteinander Gemeinschaft zu erleben. Und da ist die Qualität eher in der Zeit, die ich mit den Kolleginnen und Familie verbringe. Das heißt, Qualität zu Hause würde ich eigentlich eher definieren in der Zeit mit Familie und Freunden.
Was ist für dich Erfolg?
Was ist Erfolg? Erfolg ist, wenn man miteinander eine Aufgabe löst, die zuvor unmöglich war. Wo zuvor viele gesagt haben, das funktioniert nicht, wird nie gehen. Aber aufgrund dessen, weil man es miteinander angeht, weil man versucht, über Salamitaktik die Aufgabenstellung in kleine Teile zu verteilen, zu zerbrechen, dann trotzdem die Aufgabe erfolgreich löst. Ich glaube, das ist die größte Genugtuung und das ist der größte Erfolg.
Bevor die letzte Frage kommt, was immer dieselbe Frage ist, habe ich nur eine Zwischenfrage. Was war das Letzte, was für dich unmöglich erschienen ist?
Das Letzte, was für mich unmöglich erschienen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, Sachen, die für mich unmöglich scheinen, aufgrund dessen, dass ich ja im Vertrieb bin, lehne ich mal grundsätzlich kategorisch ab. Das heißt, alles mit dem, was wir uns in der Firma wirklich beschäftigen, sehe ich als lösbar an. Und das, was unmöglich ist, muss ich den Kundinnen und Kunden erklären, dass es nicht effizient sein wird und nicht prozesssicher ist und am Ende vom Tag einfach zu viel kostet, um diese Sache zu lösen. Ich würde aber die Sache jetzt nicht als unlösbar hinstellen, sondern ich würde einen Weg versuchen, diese unlösbare Aufgabe in eine Teilaufgabe zu splitten und diese zu lösen. Weil oft ist die Aufgabenstellung klar unlösbar, aber der Kunde hat schon Mehrwert, wenn nur 80% davon gelöst sind. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt da heutzutage. Es muss nicht immer die 100%ige Lösung sein. Es reicht der 80%ige. Warum muss ich denn eine vollautomatische Anlage, die rund um die Uhr 24/7 produziert, in meine Produktion stellen, wenn ich doch einen Mitarbeiter habe, der gerne von 6 bis 2 Uhr nachmittags arbeitet, aber eben von 2 bis 10 oder von 10 bis 6 Uhr in der Früh nicht mehr. Das heißt, bevor ich mir eine rund um die Uhr Fertigungsstraße hinbaue, kann ich doch auch eine Maschine hinstellen, die am Nachmittag läuft und am Vormittag die hochanspruchsvollen Teile kann der Mitarbeiter noch von Hand fertigen, produzieren. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man nicht immer nach dem perfekten, ausgedetaillierten Ideal sucht, sondern oft auch mit Zufriedenheit 80% in Kauf nimmt, aber damit wesentlich erfolgreicher ist.
Und das natürlich mit Qualität. Also 80% heißt ja nicht, dass frei von Qualität ist.
Genau.
Würde ich an dieser Stelle sagen. Daniel, ich habe nur eine Frage an dich. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
An und für sich glaube, wir sollen alle miteinander Zufriedenheit haben. Ich glaube, Zufriedenheit ist ganz ein wichtiges Wort, wo wir uns alle miteinander wieder finden sollten. Zufriedenheit muss nicht immer schlecht sein, sondern man kann auch qualitativ zufrieden sein. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Nicht immer Wachstum ist wichtig, sondern am Ende vom Tag, dass man sich auch hinsetzt und miteinander den Erfolg genießt, Erfolg feiert und auch mal zufrieden ist.
Und da haben wir dann die Zeitqualität.
Und dann haben wir die Zeitqualität.
Sehr schön gesagt. Daniel, es war mir eine große Freude, Einblick in dein Unternehmen zu bekommen. Also ich habe eine kleine Durchführung bekommen und zu mir hat einmal ein Bekannter gesagt, man merkt, wie ein Unternehmen ist oder wie der Geschäftsführer ist, wenn der Geschäftsführer anderen Menschen begegnet und man merkt, dass du eine Offenheit oder eine Abneigung, also sind wir da quasi bezahlte Feinde in dem Betrieb. Und ich habe ja einen Kollegen von dir kurz gesehen und da war Lächeln im Gesicht und das war Freude zu sehen und ein hoher Respekt. Und das zeigt da, dass die Werte gelebt werden. Und vielen Dank für die Einblicke, vielen Dank auch für den Prozess, was du schaffst, weil im Endeffekt ist das ja auch eine Vorbildfunktion für andere. Und vielen Dank für deine Zeit und dir weiterhin und euch weiterhin alles Gute.
Vielen Dank.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.